Hey Leute, willkommen zurück zum Probeschluck-Podcast, der spannendste Ort für alle Weinliebhaber da draußen. Servus, ich bin's wieder, euer Sommelier Raphael. Oder lieber euer Weinkönig Raphael. Klingt crazy, um das soll's aber heute gehen. Heute zu Gast die Weinkönigin aus Österreich. Na, da bin ich mal gespannt. Den Probeschluck ins Glas, das Mikrofon an und los geht's. Wenn man einen Österreicher fragt, wer gute Weine macht, dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, ja, die Franzosen und die Italiener. Und bei leichter Weißweine wahrscheinlich, ja, wir selber. Wir sind ja durchaus auch weinpatriotisch, muss man schon sagen. Aber wie sehen im Ausland die Weinkonsumenten österreichischer Weine? Oder wer sind wir im Ausland die Weintrinker, die was gute Weine produzieren? Was würdest du sagen?
Unterschiedlich, aber ich war jetzt in Asien eine Woche, und zwar in China und in Japan. Und ja, weil du schon gesagt hast, Franzosen und so, war früher für die ein großes Thema. Die sind einfach, die haben sie eine Marke aufgebaut, wirklich. Das war mal der erste Kontakt quasi zwischen Asien und Wein. Mhm. Aber jetzt ist Österreich sehr gefragt, und die Sache ist so, Österreich hat von der Fläche, Weinbaufläche, international 1%. Mhm. Ist jetzt schwierig, dass man da die ganze Welt bedient, aber das Ziel, und so wird es auch aktuell schon wahrgenommen, es ist 1%, aber es ist Exklusivität. Es sind Top-Weine, und da sind wir auf jeden Fall im Weißweinbereich. Das ist unsere Spezialität, das ist unser sicher. USP. Mhm. Exklusiver Veltliner Riesling aus Österreich.
Echt, ist der Riesling auch, würdest du sagen, dass es im Ausland...
Das ist halt an zweiter Stelle.
Ja, okay.
Grüner Veltliner, hundertprozentig, jeder, der herkommt, in Paris auf der Winexpo.
GV.
Ich möchte den besten grünen Veltliner. Weil der ist aus Österreich. Mhm. Und dann gleich Riesling. Also da hat sich natürlich die Wachau einen großen Namen gemacht, aber es ist durchaus, spielt eine Rolle.
Mhm. Jetzt muss man ja für die einleiten, die sich jetzt nicht auskennen, die vorherige Folge noch nicht gehört haben, unbedingt nochmal reinhören. Handschrift vom Winzer, von der Winzerin. Bist du Sophie?
Genau.
Weinkönigin aus Österreich?
Ja.
Genau. Wie kommt man zu dem und was macht man da?
Ja, es ist ganz spannend. Also ich bin, wie schon in der anderen Folge erzählt, hauptberuflich Winzerin, aber jetzt seit 2022 auch als Weinkönigin quasi tätig. Wie kommt man dazu? Es ist nicht so, als hätte ich jetzt quasi Germany's Next Topmodel gewonnen. Ist tatsächlich ziemlich seriös. Also man muss sich bewerben mit einem Lebenslauf und Motivationsschreiben, warum man quasi dieses Amt ausführen möchte, und wird dann hoffentlich eingeladen zu einer Vorwahl. Mhm. Da muss man dann eine Rede halten zu einem Thema aus der Weinbranche. Man kann zwischen verschiedenen Themen wählen. Ist auch sehr spezifisch, lustig, passt zur vorigen Folge. Mein Thema war Herkunft über alles.
Okay.
Identität spannend. Durch Herkunftsmarketing. Mhm. Also wirklich ganz fachlich. Mhm. Dann hat man ein Interview mit fachliche, persönliche und englische Fragen, weil ich eben international tätig bin, dass ich da akkurat auch Englisch sprechen kann. Und natürlich, wie man als, wie nur viele Fachfrauen das auch können sollte, kriegt man einen Wein, den muss man blind verkosten und beschreiben, und das vor einer 22-köpfigen Jury, gemischt aus ganz Österreich, aus der österreichischen Weinbranche, und die haben mich dann gewählt, und deswegen bin ich jetzt Weinkönigin.
Super, gratuliere.
Danke.
Cool. Das heißt, es geht darum, du sollst national, aber international die österreichischen Weingüter vertreten in einer gewissen Art und Weise.
Genau.
Okay.
Früher war der Titel Winzerkönigin, wurde dann aber bald einmal geändert in Weinkönigin, weil ich bin nicht die Königin der Winzer, sondern des österreichischen Weines. Und es ist so, dass man im ersten Jahr bin ich quasi unter Anführungszeichen nur niederösterreichische Weinkönigin, repräsentiere quasi nur den niederösterreichischen Wein, viel innerhalb von Österreich und in Deutschland. Und seit 1. September 23 bin ich eben auch österreichische Weinkönigin und bin auch international unterwegs und eben für die ganze gesamte österreichische Winzerschaft, für den österreichischen Wein zuständig und arbeite sehr intensiv zusammen mit der österreichischen Weinmarketing. Genau.
Okay, und wo bist du da international unterwegs? Weil du hast jetzt schon China, Asien.
Genau, also die Aufträge unter Anführungszeichen kommen immer sehr spontan.
Okay.
Aber bis jetzt war ich eben sehr, sehr viel in Deutschland unterwegs, in Osaka, in Tokio, in Shanghai, jetzt eben in Paris und was noch kommt, das werden wir sehen. Bis August bin ich noch im Amt.
Ah, okay. Das heißt, es wird jedes Jahr auch neu gewählt dann.
Genau, okay. Es ist so, dass wenn man Weinkönigin wird in Niederösterreich, also Erste, nicht Vize, dann ist es automatisch so, dass du im zweiten Jahr Österreichische wirst und das wechselt sich ab mit der burgenländischen Weinkönigin, weil das Burgenland und Niederösterreich die zwei größten weinbetreibenden Bundesländer Österreichs sind und deswegen quasi die Ehre haben, ganz Österreich zu vertreten.
Mhm. Gibt es dann einen Weinkönig oder ist es dann der Freund oder wie kann man, gibt es?
In Freundeskreisen ist natürlich mein Freund.
Ja, cool.
aber tatsächlich gibt es keinen Weinkönig.
Okay. Noch nicht.
Noch nicht. Bis jetzt haben sich nur Damen beworben.
Ja, okay.
Aber ja, man kann nie wissen. Ich habe jetzt in Paris auch auf der Wien Expo quasi meine Kollegin aus Deutschland kennengelernt, die deutsche Weinkönigin Eva Brockmann. Und sie hat mir erzählt, bei denen ist es fast noch ein größeres Thema als in Österreich. Da gibt es in jedem Weinbaugebiet Deutschlands eine Weinkönigin und ihre Hoheiten. Und in einem der Weinbauregionen gibt es inzwischen schon einen Weinprinzen. Also er steht nicht ganz vorne, aber ist quasi Stellvertreter. Und das ist eigentlich ein ziemlich großer Durchbruch, weil das hat es bis jetzt noch nicht gegeben.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Aufgabe sehr, sehr wichtig ist, weil nicht jedes Weingut, nicht jeder Winzer, Winzerin die Möglichkeit hat, im Ausland sich zu präsentieren. Du machst wahrscheinlich auch sehr viele Verkostungen mit im Ausland. Was würdest du sagen, aus deiner Sicht heraus, sind so die Stärken vom österreichischen Wein? Du hast jetzt schon mal gesagt, der natürlich der Weißwein, so das USP, aber im Vergleich zu, weiß ich nicht, ja, sagen wir, Deutschland ist auch ein Weißweinland. Was würdest du sagen, was sind so die Stärken vom österreichischen Wein, vielleicht vom Marketing oder Produktion?
Ja, also hundertprozentig die größte Stärke des österreichischen Weines ist die Kleinstrukturiertheit,
okay.
Die Persönlichkeit, weil auch wenn es jetzt international ist, es sind meistens immer Personen bei dieser Präsentation dabei, was wirklich vom Weingut kommen oder auf Weinmessen sieht fast immer den Winzer, weil es einfach wichtig ist in Österreich, dass du nicht nur die perfekte Marke an Wein hast, sondern auch die Person dazu, weil diese Person macht den Wein aus. Einerseits, wir haben über Entscheidungen geredet, er entscheidet, wie der Wein wird, aber es geht viel auch über die Persönlichkeit. Der Wein wird attraktiv durch die Person, was er geschaffen hat, was er sich dabei gedacht hat, was er einfach nett und gemütlich ist, das macht Österreich irgendwo aus. Die Familienbetriebe, einfach der Spaß an der Sache und nicht nur der super Absatz und der extrem teuerste Wein. Natürlich, das soll alles stimmen, wollen alle gerne Wein verkaufen.
Ja,
aber das Lässigste ist bei uns halt, auch wenn ein Tourist international kommt und in der Weinlodge wohnt, der lernt fast immer den Winzer persönlich kennen und das macht es dann aus. Und das ist dann auch die Nachhaltigkeit, wo die Weine einfach bleiben in Erinnerung und wo der Kunde immer wieder kommt, weil er freut sich, nicht weil er diesen besonderen Markenwein trinkt, sondern weil er diesen besonderen Wein von dem netten Menschen trinkt. Und das ist so irgendwo die Spezialität auch von Österreich, dass man im Gedächtnis bleibt und dass man das viel ja, mit Freude, Leidenschaft und Herzlichkeit verbindet.
Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, dass wenn ich Weine probiere, ich mag das, haben wir eh schon in der Pause kurz besprochen, ich mag das sehr gerne, wenn man mit der Person dahinter so mal alles bespricht und mal den Wein verkostet, weil man dann auch, Wein ist natürlich auch immer Emotion, auch die Geschichte dahinter erfahrt, die Geschichte vielleicht auch von der Person dahinter, und dann kann man ja noch den Wein nochmal gegenverkosten, nochmal ohne Emotion, also rückwirkend dann, aber dieser erste Kontakt, Empathie und alles drum und dran, das spielt ja eine riesengroße Rolle. Was machst du dann vor Ort bei diesen Events? Gehst du dann herum und oder keine Ahnung, stehst du da bei den Messen und
na, meine Aufgaben sind immer sehr unterschiedlich.
Okay.
Aber prinzipiell bin ich sehr viel in Sommelier-Funktion quasi unterwegs.
Okay.
Darf mit eben super Sommeliers oder Masters of Wine oder Gastronomen die Masterclasses eigentlich mitleiten, quasi meine Side-Facts einwerfen, damit eben man nicht nur den Wein verkostet, sondern auch die Geschichte dahinter.
Okay.
Und das Schöne ist, in diesem Amt, man hat halt sehr viele Chancen, wichtige Personen kennenzulernen. Und das ist halt für den einzelnen Winzer schwierig, weil das würde natürlich jeder am liebsten machen. Dann, aber eine Partie von 50 Leuten kann man halt nicht unterbringen. Aber so kann ich die Message für unsere 50 Winzer quasi weitergeben. Was ist den 50 Winzern wichtig? Welcher Weinbauregion steht für was? Was ist das Highlight? Was macht sie aus? Oder zum Beispiel, man verkostet jetzt, wir sitzen zusammen in Osaka, in dem einzigen Weingut, was es dort gibt, haben ein super japanisches Dinner und trinken dort natürlich auf unseren Reisen, egal wo wir sind, nur österreichischen Wein.
Okay.
Sind auch immer sehr stark gelistet, muss man sagen. Wirklich, österreichisches Weingut ist immer dabei und sind sehr stark vertreten. Dann trinken wir diesen, sagen wir jetzt mal grüner Veltliner natürlich, aus dem Weinviertel, und ich kann sagen, ja, das ist der und der Winzer und der steht für das, und jetzt hat er diese neue Marke gegründet und haben eine Philosophie in das umgeändert, und da kann ich, glaube ich, in meiner Position und in meinem Amt extrem aufgehen, weil ich war selbst in der Weinbauschule in Klosterneuburg, bin eben auf diversen Events unterwegs, auch Social Media sehr aktiv und affin dafür. Das heißt, ich kriege wirklich von der breiten österreichischen Weinbranche ziemlich viel mit, habe auch unter Anführungszeichen viel Insider-Informationen und kann es dann den Importeuren, die natürlich den nur über 15 Ecken kennen, wirklich was eher Privates oder Persönliches erzählen, wo sie sich denken, Wahnsinn, cool, das steckt dahinter, aha, das sind zwei Geschwister, die das gemeinsam machen, da hast du dann eine ganz emotional andere Bindung, und ja, das ist, glaube ich, dann, wie gesagt, ein sehr nachhaltiger Umgang mit dem Ganzen, und so haben die, sei es jetzt eben Händler, Importeure, Gastronomen, einen viel engeren Bezug zu Österreich, zu dem Weinbaugebiet, zu der Winzer, der Winzerin.
Ich würde das gerne mal sehen, wie das Ganze abläuft auf internationalen Messen mit den österreichischen Vertretern. Also ich habe ja die österreichische Weinkönigin auf der Probe noch nicht gesehen, aber ich passe mal heuer ganz speziell auf. Aber auf jeden Fall, was mich noch interessieren würde, ist das Thema, was ich so ein bisschen mitbekommen habe bei, sage ich mal, internationalen Sommelier-Kollegen, ist immer das Thema, damals noch der Weinskandal. Ist der in deinen Augen immer noch im Ausland so ein Thema oder im Gespräch, wenn man jetzt österreichische Weine von der Geschichte her hernimmt? Oder gibt es da noch andere Sachen, die damit einspielen? Oder gibt es gewisse Vorurteile noch, die im Raum stehen? Oder würdest du sagen, da hat sich im Ausland Österreich schon auf jeden Fall erholt?
Da sind wir, glaube ich, wirklich auf einem ganz anderen Niveau schon. Ja. Also hin und wieder poppt es auf, aber eher auf politischer Ebene, wann sie okay. der und der unterhalten. Na, wie das damals war, unglaublich, könnte man sich jetzt nicht mehr vorstellen, was okay. da jetzt passiert mhm. ist. Mhm. Aber bei wirklich den Fachkunden ist das überhaupt kein Thema mehr. Im Gegenteil, man zielt, also man diskutiert eigentlich über die hohe Qualität der Weine, über eben gerade Herkunft, Lagenweine, alles, was sie derzeit in der österreichischen Weinbranche tut, auch mit der Lagenklassifizierung, das sind alles Themen, die auch tatsächlich international wichtig sind und doch das Fachpublikum mitbekommt. Und ja, also wir haben uns da jetzt wirklich ein ganz solides Niveau aufgebaut. Wir können, glaube ich, hinaustragen, was wir möchten, eben Weltliner. Jetzt ist vielleicht noch, wäre nicht schlecht, wenn man die anderen Sorten auch noch etabliert, dass da auch nicht nur grüner Veltliner, sondern im weißen Bereich ein Weißburgunder, ein Chardonnay, natürlich Riesling oder unsere autochthonen Rebsorten, dass die auch ein super, super Niveau haben und auf jeden Fall international eigentlich Interesse erlangen sollten. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir auf einem unglaublich guten Weg sind und mit halt dem neuen Geschäftsführer, also inzwischen eh schon etabliert, von der österreichischen Weinmarketing mit dem Chris York, mhm. der ist sehr aufgeschlossen und das ist das Schöne und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Der hat engen Kontakt zu diversen wichtigen Leuten in der internationalen Weinbranche und tauscht sich da aus, freundschaftlich, nicht nur kurz, so geschwind ein schnelles Geschäft auf gut Deutsch, sondern wirklich detailliert auf einer freundschaftlichen Ebene, wo man wirklich ausführlich diskutieren kann und wo man dann auch die Message rüberbringen kann und nicht um jede Minute kämpft, dass man nur zuhört.
Ja, absolut. Ja, ich finde es also ganz spannend, wie das Thema österreichische Weine von der Sommelier-Ausbildung her beigebracht bekommen habe. Weil ich muss sagen, wenn man so in das Thema einsteigt, dann machst du einen Jungsommelier oder vielleicht einen Sommelier Österreich und dann denkst du, boah, österreichischer Wein, das ist der Shit, das ist, boah, und so viel zu wissen und dann lernst du vom Paragneis von der Wachau und dann lernst du über das und dann die Lagen und du denkst da schon, boah, das muss ja so international richtig boomen und dann kommst du das erste Mal, vielleicht beim Diplom-Sommelier geht's auch noch, und dann kommen sie das erste Mal zu einer internationalen Sommelier-Ausbildung, wie vom Court of Master Sommeliers. Und dann hast du vom Buch, was du lernst, ja, von diesen 400, 500 Seiten, zwei Seiten, drei, vier Österreich. Und davon eigentlich nur die Wachau und da nur der grüne Veltliner. Finde ich dann wiederum schade, ja. Aber man muss ja ehrlich sein, ich meine, der Court of Master ist auch in verschiedene Stufen eingeteilt. Und da beim ersten, ich meine, ist schon klar, ja, wir produzieren, wie du gesagt hast, 1% von der ganzen Welt. Und wenn man dann höher geht, dann wird auch Österreich wichtig. Das muss man schon sagen. Aber da hat sich definitiv auch von den Ausbildungen her wahnsinnig viel getan die letzten Jahre. Und man nun kennt auch immer mehr österreichische Weingüter im Ausland. Auch aus dem Dreisental. Also muss man ja. Absolut. Also weil du jetzt aus dem Dreisental kommst.
Ja.
Also es wird ja das Thema Österreich, glaube ich, immer interessanter und ich glaube, dass wir uns da speziell schon auch auf die Rebsorte Grüne Veltliner fokussieren sollten, weil ich glaube, da kennt man uns auch. Ich weiß gar nicht, ob man beim Thema Riesling wirklich auch oft an Österreich denkt, wobei...
Natürlich sind wir beim Riesling viel in Deutschland, das ist logisch, das ist Deutschlands Aushängeschild, so wie für uns der grüne Veltliner, absolut, aber es ist schön, wenn man dann bei internationalen Verkostungen einen österreichischen Riesling hat und der halt vorm Deutschen steht,
okay.
Also man kann da schon sich ein Ziel setzen, aber natürlich, grüner Veltliner ist unseres, das ist wissen wir, können wir auch in höchster Form bei uns zu kultivieren. Und da haben wir ja das höchste Niveau, das kann sonst keiner erreichen. Und für das sind wir bekannt. Und wenn wir jetzt reden, wieder wegen den 1%, die haben wir, die werden sie auch nicht wahnsinnig ausweiten, aber das Ziel, glaube ich, genau, ja, soll es nicht. Ja. Wir wollen ja eine gewisse Exklusivität natürlich haben. Aber das Ziel international ist nicht, dass man nur, weiß nicht wie viel, tausende Hektoliter international exportieren. Wir sind ja auch stolz, wenn in Österreich viel Wein getrunken wird. Aber man will die Wertigkeit ein bisschen heben. Mhm. Weil ja, manch Wein in Österreich aufgrund auch der Kleinstrukturiertheit ist einfach in einem preislich sehr humanen Niveau, obwohl er, wenn man es jetzt auf internationale Ebene vergleicht, im Sinne der Qualität viel, viel mehr wert wäre. Mhm. Und ja, das ist vielleicht so, glaube ich, ein bisschen das Ziel von Österreich, dass eben die Winzer und Winzerinnen, die so viel da reinstecken, wirklich teilweise nächtelang nicht schlafen können, ob das eh was wird, ja, dann angemessen entlohnt werden quasi.
Ja, ich glaube, das Thema so vielfältig, da könnten wir uns noch mehrere Stunden wahrscheinlich unterhalten. Wir sind aber wieder bei den zwei berühmten Fragen zum Abschluss. Sophie, wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst du? Was würdest du sagen?
Ja, es ist natürlich ein Klischee, aber ich wäre auf jeden Fall ein grüner Veltliner.
Ein grüner Veltliner, das ist sicher.
Wir haben ja bei unserem Weingut 10 verschiedene Ausbaustile, also ja, da habe ich ja 10 verschiedene Optionen. ich wäre ein grüner Veltliner, ein 21er Jahrgang, weil das mir sehr, sehr gut gefallen.
Okay.
Ein gesetzter, eleganter Veltliner, der aber ja Spaß auf mehr macht, mhm, mit eben dieser Salzigkeit. Und ja, wo man gemütlich mit Freunden zusammensitzt, an Spaß hat, lang gut isst. Und ja, das wäre es wie immer mehr im Leben.
Ja, sicher. Du könntest ja als Weinkönigin ja wahrscheinlich auch keine andere Rebsorte wahrscheinlich fast schon sagen.
Ja,
vielleicht
schon. Hätte ich eine zweite Wahl, also wenn ich ein bisschen switchen kann in meinem Leben, dann würde ich sonst ein Chardonnay sein.
Okay.
Weil ich habe eine unglaublich schöne Zeit in Kalifornien erlebt, mhm, auf meinem Praktikum, und habe jetzt einen Chardonnay produziert. Der heißt Young Style, also Young Edition eigentlich. Und das ist halt ein Chardonnay, wie man sich es vorstellt, aus Kalifornien. Mhm. Und das macht auch richtig Spaß. Auf dem bin ich, muss ich ehrlich zugeben, sehr stolz, und ich freue mich schon, wann ich den trinken kann.
Ah, cool, sehr cool. Mhm. Und die zweite Frage, wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus? Und vielleicht auch die Sicht, wie im Ausland der österreichische Wein in 50 Jahren?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also ich hoffe, dass die Weinwelt in 50 Jahren 50% Winzerinnen und 50% Winzer hat. Also dass wir da, okay, sehr ausgeglichen sind und alle auf gleichem Niveau diskutieren und arbeiten können.
Mhm, aber guter Punkt, weil zu dem Thema gibt es auch schon eine Folge mit einer Kollegin von dir, mit der Kathi Brachmann.
Ah.
Vorurteile einer Winzerin unbedingt anhören.
Ja, ja, genau. Also das wäre schon ein Ziel und das wäre sehr schön.
Mhm.
Und sonst, ja, einfach, dass wir, wie gesagt, die Wertigkeit gehoben haben, dass man, wenn man in eine Weinbar international kommt, grüner Veltliner ein Begriff ist und das mit Freude bestellt wird, wenn man das, mhm, so sagen kann. Und dass aber trotzdem in 50 Jahren die Geselligkeit am Weintrinken nicht verloren gegangen ist. Das heißt, dass man nicht nur in oberen Schichten Wein trinkt, sondern es den Heurigen nur immer gibt, wir alle gerne gemütlich beieinander sitzen. Handwerk und Selbstgemachtes eine große Bedeutung hat. Und wir alle motiviert bei lässigen Wein-Events feiern und genießen können.
Super, es hört sich gut an. Nicht so steif, sondern ein bisschen lockerer, das ganze Thema. Ja,
ja,
perfekt, cool. Ja, und zum Abschluss, wie immer, wenn du noch eine Frage mitgebracht hast an mich, dann darfst du die zum Abschluss dann noch stellen.
Das ist schwierig. Wann du ein Weinkönig wärst. Also wenn du der erste Weinkönig in Österreich wärst, was wäre da dein Ziel, das du für Österreich erreichen möchtest? Oder wo siehst du da Möglichkeiten, wo du mit deinem Amt etwas verändern kannst?
Boah, also da weiß ich schon eine ganz eine klare Richtung. Also ich finde, dass dieses Thema Grüne Veltliner und also diese Themen, die eh schon sehr stark bei uns auch besprochen werden, eh schon international immer besser ankommt. Ich glaube, mir wäre das Thema, und jetzt werden wieder alle lachen, aber mir wirklich ein wichtiges Thema ist, und ich finde, dass Österreich da sehr stark vertreten ist, Thema Prädikatsweine, edelsüße Weine. Wir sollten da viel mehr machen, wenn ich da denke, in welchen anderen Regionen das Wahnsinnspreise erreicht. Also ich denke jetzt an die Mosel, was da für namhafte restsüße Weine sind an Bordeaux. Und wenn ich dann im Vergleich preislich österreichische Süßweine vor mir stehen habe, die teilweise überhaupt nicht von der Qualität her irgendwie minderwertiger sind, sondern teilweise echt coole Sachen gibt, die es vielleicht auch gar nicht so unbedingt in anderen Regionen gibt, wie an Schilfwein, was ich erst letztens probiert habe, oder andere Sachen. Ich glaube, das wäre ein Thema, was man noch viel mehr ausbauen könnte, weil es sicher auch Regionen gibt, die das mehr trinken wie wir Österreicher selbst. Also ich glaube, das wäre meine erste Tat, so ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen, weil ich einfach glaube, dass es in Österreich einfach sehr gute Sachen davon gibt.
Absolut, ja. Ja.
Vielleicht sogar vom Grüner Veltliner.
Ja, auf jeden Fall vom Grüner Veltliner. Aber ja, das ist ein Thema.
Ja.
Tatsächlich, nur kurzer Side-Fact, in Paris hat es eine Discovery Area gegeben, also für alle Winzer, die ausgestellt waren, von Österreich je ein Wein. Mhm. Damit man quasi mal vorverkosten kann, was suche ich und wo gehe ich zu welchem Winzer nachher hin, tiefer ins Detail.
Mhm.
Und wurde gefragt, nach dem Wein, also von diesen 55 Weinen, war die erste Frage, ich möchte den besten Veltliner, welcher ist es? Und die zweite Frage war weder Riesling, noch Chardonnay, noch Blaufränkisch, noch irgendeine autochthone Rebsorte. Die zweite Frage war Süßwein.
Mhm.
Also Prädikatsweine, wo du sagst, wo sie anscheinend doch etwas tut und also einen großen Stellenwert auch in Österreich bekommt.
Ja, absolut. Also ich denke da jetzt an Großbritannien, England, wo das ein Riesenthema ist, Schaumweine, aber auch Süßweine eben. Und ich glaube, dass wir da in Österreich von der Lage her so prädestiniert sind. Aber long story short, das würde ich angehen. Genau.
Sehr gut.
Ja, cool. Ja, danke für die Frage. Sehr spannend. Und auch danke für deine Inputs als österreichische und niederösterreichische Weinkönigin. Danke, dass du da warst, Sophie. Und ich hoffe, dass wir uns nochmal näher unterhalten können zu diesen Themen, aber dann privat lieber auf ein Glasal.
Auf ein Glasal beim Heurigen.
Genau.
Damit die Geselligkeit nicht verloren geht.
Absolut, genau, ja. Na, freue mich schon. Dann bis dorthin. Ciao, servus.
Tschüss.